Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Thema, konstruktive Recherchen, ein Good Impact Podcast. Mein Name ist Bianca und das ist die erste Folge unseres Dreiteilers zum Schwerpunktthema des Good Impact Magazins. Das aktuelle Schwerpunktthema lautet von Cyborgs und Chatbots, wie wir dafür sorgen können, dass künstliche Intelligenz für uns arbeitet und nicht gegen uns. Ein hochaktuelles Thema. Dazu haben wir drei ExpertInnen nach Berlin in unseren Goodbye Store eingeladen und haben darüber diskutiert und natürlich auch mit unserem Publikum. Ihr könnt hier jetzt unseren Good Talk nachhören und noch viel mehr konstruktive Recherchen und Hintergrundwissen zum Thema findet ihr natürlich in unserem aktuellen Heft. Holt es euch, bestellt es euch bei Goodbye. Wir verlinken euch den Link in den Shownotes. Viel Spaß!
Gut, erinnert ihr euch? November 2022. Die US-Company OpenAI stellte ihre Software, ihre neue ChatGPT online. Und Millionen Menschen chatteten plötzlich mit einer KI. Und plötzlich stand das Wort im Raum. Revolution der künstlichen Intelligenz. Denn ChatGPT basiert auf maschinellem Lernen, kann dichten, kann analysieren, kann Hausarbeiten schreiben, kann bei der Uni helfen, kann in der Schule helfen, kann Argumentationen verfassen und scheinbar alle Fragen beantworten, die Menschen haben. Schon jetzt ist absehbar, diese Form von KI wird Bildung revolutionieren, auf jeden Fall verändern, Schulen und Universitäten vor neue Fragen stellen und in viele Bereiche des Lebens hineinwirken. Sie zeigt, was jetzt schon möglich ist und gibt eine leise Ahnung davon, was irgendwann mal möglich sein könnte. Die Frage stellt sich natürlich, wie gehen wir um mit künstlicher Intelligenz? Wie wollen wir sie einsetzen? Wie verstehen wir sie überhaupt? Verstehen wir sie überhaupt richtig? Wissen wir, was sie kann und was sie eben nicht kann? Und was verrät sie über uns selbst? Künstliche Intelligenz beschäftigt seit Jahrzehnten die Literatur, den Film, die Science Fiction. Viele Mythen ranken sich um sie, um das Verhältnis von Mensch und Maschine, von menschlicher Einzigartigkeit und kreativer Schöpfung. Und heute, wo KI zunehmend in vielen Bereichen eingesetzt wird, macht sie uns auch oft Angst vor einem gefährlichen Tool, das Wahlen manipuliert, Demokratie gefährdet, Menschen die Jobs wegnimmt. Ist das so? Ist es nicht so?
Damit hat sich die Good Impact Redaktion für die aktuelle Ausgabe beschäftigt, aber vor allem hat sie die Perspektive umgedreht und gefragt, wo liegen die Chancen der Technologie? Wie können wir sie einsetzen, um etwa den Umweltschutz voranzutreiben oder die Demokratie zu verbessern oder Menschen zu heilen oder Naturkatastrophen vorherzusagen? Also wo liegt die Chance, wo liegt das Potenzial der Technologie? Und ja, worauf müssen wir achten? Welche Rahmenbedingungen müssen wir jetzt setzen, damit wir sie eben sinnvoll und sicher für unsere Gesellschaft einsetzen können? Darüber sprechen wir jetzt mit euch und unseren ExpertInnen.
Unser erster Gast beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Frage, wie lassen sich algorithmische Systeme für die Gesellschaft sinnvoll nutzen? An der Hertie School Berlin hat sie einen Master in Public Policy gemacht, im Bundeswirtschaftsministerium gearbeitet und am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern an der internationalen Vernetzung von digitalen Technologien mitgewirkt. Heute ist sie Co-Leiterin des Projekts Reframe Tech im Programm Digitalisierung und Gemeinwohl, langer Titel, bei der Bertelsmann Stiftung in Berlin. Und sucht nach Möglichkeiten, Algorithmen zu nutzen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Zum Beispiel bei der Vergabe von Kita-Plätzen. Willkommen, Julia Gundlach.
Unser nächster Gast ist Experte für kommunales Management und begleitet Kommunen bei der digitalen Transformation. Und das muss ich jetzt ablesen, denn das macht er unter anderem als Leiter des Programmbereichs Organisations- und Informationsmanagement bei der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, kurz KGST, aber auch als Mitgründer des Colabs e.V. Das ist ein unabhängiges Denklabor und eine Kollaborationsplattform, unabhängig, habe ich gesagt, ist wichtig, für Gesellschaft und Digitalisierung. Er ist Impulsgeber, er ist Visionär, er berät etliche Organisationen und Kommunen in
auf dem Weg in die digitale Zukunft und wie die vielleicht schon heute aussieht, das erzählt er uns gleich. Herzlich willkommen, Marc Groß.
Der dritte Gast auf unserem Podium hat zwar einen Abschluss in Politikwissenschaft, aber seine Biografie klingt eher wie die eines High-End-IT-Profis. Er hat bei der Open Knowledge Foundation International und bei Wikimedia gearbeitet, die Stakeholdergruppe Wissenschaft im Dialogkomitee Cybersicherheit des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik vertreten. Er beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit IT-Sicherheit, mit ethischer KI-Entwicklung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und heute leitet er das Team Politik und Gesellschaft in der Gesellschaft für Informatik, heute ein Titelgewitter, sowie das Netzwerk Digital Green Tech. Im Fokus seiner Arbeit, und das fanden wir sehr spannend, steht aber eine Frage, die in der Öffentlichkeit wenig diskutiert wird. Und zwar, wie nachhaltig ist die KI eigentlich selbst? Und wie können wir es anstellen, sie nachhaltiger zu machen, wenn sie es nicht schon ist? Willkommen, Nicolas Becker. Ja, schön, dass ihr alle da seid, Julia. Wir wollen mit dir beginnen. ChatGPT und die Kreativ-KI DALL-E, das hat ja wirklich dazu geführt, dass alle darüber geredet haben und alle wahnsinnig erstaunt waren, was diese Technologie inzwischen kann. Du beschäftigst dich ja schon seit vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz. Hat dich das eigentlich auch so überrascht?
Also ich glaube, dass wir alle sozusagen davon überrascht waren, dass es so sehr in den Nachrichten jetzt angekommen ist. Also seit letztem Jahr, immer noch dieses Jahr, hat man das Gefühl, dass dauernd darüber geschrieben wird, in allen großen Zeitungen, Twitter, alle Social-Media-Kanäle sind davon voll. Und das finde ich auch erstmal überraschend. Für uns ist das ganz schön, weil ganz oft, wenn man jetzt nicht so ein Titel- und Beschreibungsgewitter am Anfang bekommt, dann wissen Leute gar nicht, was man eigentlich macht, wenn man mit so Algorithmen und KI arbeitet, so in der Familie. Und auf einmal sind die, du weißt doch Bescheid, du machst doch sowas, erzähl doch mal jetzt endlich. Und da ist so eine Verbindung jetzt entstanden zu diesem Thema und das ist erstmal total schön. Ich muss sagen, so ChatGPT, das sind ja große Sprachmodelle, die dahinter stehen, haben mich das erste Mal beschäftigt vor so 2,5 Jahren, weil da in unserer Szene, die sich so mit Ethik und Algorithmen beschäftigt, relativ deutlich geworden oder sehr interessant war, dass Timit Gebru ihren Job verloren hat. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer ist Timit Gebru? Die hat gearbeitet bei Google und hat da sich ganz viel mit ethischer KI beschäftigt und die wurde gegangen, ist gegangen, man weiß es nicht genau, weil sie eben Kritik formuliert hat an großen Sprachmodellen, weil sie extreme ökologische Auswirkungen haben, die nicht genug bedacht werden und weil extrem viel Bias, also extrem viel Verzerrung in den Datensätzen liegen. Und da war der erste Mal der Moment, wo ich war so, oh, weil es eben so eine große Debatte dann auch darum ging, wie sie jetzt den Job verloren hat und es so sehr unsouverän war, wie diese Firma und mit ihr so umgegangen ist. Und da muss ganz schön viel hinterstecken mit diesen Sprachmodellen, wenn eine Firma eben dann anlasst oder eben diese Situation entsteht, dass sie ihren Job nicht weitermachen kann, wenn sie Kritik daran formuliert. Und das ist jetzt schon, das war im Dezember 2020, also schon eine Weile her.
Das heißt, damals war die Sorge groß, dass diese Verzerrungen eine große Rolle spielen könnten und das aus dem Ruder läuft, oder was ist deine Vermutung?
Also das ist noch heute so, um einen Spoiler zu machen. Also große Sprachmodelle sind im Grunde richtig, richtig gut daran, Lückentext zu füllen. Also es ist einfach, die kennen das Internet und sie ist auch schon wieder eine Personalisierung, die wir gar nicht machen sollten. Also es, das System, kennt halt einfach mehr oder minder das Internet. Und auf Basis dieses Wissens wird halt Lückentext ausgefüllt. Und das können diese Systeme einfach jetzt enorm gut so. Und das ist der Unterschied. Aber da ist nichts Intelligentes erstmal dahinter. Es gab jetzt auch eine große Debatte darüber, ob da irgendwas mit Bewusstsein drin ist. Und diese Debatte finde ich total schön, wenn wir sie gar nicht erst führen, weil das ist reine Spekulation, die meistens nur dazu führt, dass super viele Sorgen und Ängste noch zusätzlich gesteigert werden. Und man erstmal sagen muss, das ist halt Lückentextfüllung auf Basis eben sehr, sehr großer Datensätze, die extrem viel Verzerrung drin haben, weil das Internet ist auch nur von einem ganz kleinen Teil der Welt geschrieben. Und wir kennen das Internet ja alle, da steht nicht nur gutes Zeug drin und da sind auch einfach sehr, sehr viele Dinge drin, die nicht kontrolliert sind, die fehlerhaft sind und es wird einfach mal wunderbar dann eben alles genommen, vermixt und dann eben kommt es auch als Output rein. Es ist Wenn man Mist irgendwas reintut, kommt halt Mist raus. Da gibt es eine schönere englische Übersetzung, aber genau.
Lückentextfüllung heißt nach sozusagen Wahrscheinlichkeiten kombiniert, was analysiert aus allen Daten oder Kombinationen, die es weltweit im Internet gibt, also Daten, die dem System zur Verfügung stellen, da ganz gut reinpassen würde in die Lücke.
Also das wäre jetzt, man könnte jetzt da technisch sehr genau reingehen, wie das zusammenhängt, wie eben diese Wörterkombinationen dann sind. Man muss halt sagen, diese Systeme sind riesig groß, das sind Milliarden von Parameter, die dann eine Rolle spielen. Und diese Datensätze, es ist nicht das ganze Internet. Also einer der Sachen, die bei ChatGPT jetzt auch ein bisschen so stark auffällt, ist, dass diese Daten zum Beispiel nur bis 2021 reichen. Und wenn man da Fragen stellt, die 2022 betreffen, dann denkt man so, das kann doch gar nicht wahr sein. Ist es auch nicht, weil eben der Wissensbruch an der Stelle dann ist. Und deswegen, genau, also es kommt immer sehr darauf an, wie das System programmiert ist. Und es gibt ja auch verschiedene Sprachmodelle. Es gibt ja jetzt ein Race dahin, also versuchen jetzt alle großen Tech-Unternehmen ihre Sprachmodelle auch auf den Markt zu bringen. Und vielleicht können wir darüber auch nochmal diskutieren tatsächlich, weil es ganz viel um Macht geht und ganz viel um die Frage, wer da eigentlich welche irgendwie Stellung auch in dieser Frage, welche Sprachmodelle dann entscheidend werden.
Super spannender Punkt. Ich glaube, wir können da tatsächlich nachher nochmal drauf zurückkommen. Es hängt auch davon ab, was euch interessiert, welche Fragen ihr dann stellt. Denn künstliche Intelligenz ist ja ein unglaublich großes Feld. Auch wir haben uns ganz schön schwer getan, in der Redaktion auszumachen, welchen Schwerpunkt wir setzen wollen, was wir jetzt wichtig finden. Aber auf jeden Fall finden wir wichtig, auch konstruktiv mit kritischem Blick zu schauen, was kann man denn damit überhaupt anfangen, wenn wir die Frage stellen, die Gesellschaft nachhaltiger, gerechter, sozialer zu machen? Und deshalb fand ich das sehr spannend, was ihr macht, nämlich KI ganz konkret. Also sozusagen jetzt Bruch von der Ebene, wo hat das Bewusstsein, wie funktioniert, zu was kann man damit tun? KI einzusetzen in der Wohlfahrt, gemeinwohlorientierte Algorithmen nennt ihr das. Und im Vorgespräch hast du mir gesagt, es ist ganz schön schwierig, da gute Beispiele zu finden. Aber trotzdem wüsste ich natürlich gerne ein paar. Und vielleicht magst du uns erzählen, was ihr macht und welche konkreten Anwendungen es schon gibt, die spannend hier erscheinen.
Also ich bin vor so 2,5 Jahren zur Bertelsmann Stiftung gekommen mit der Frage, wo kann eigentlich künstliche Intelligenz oder auch einfach algorithmische Systeme dafür genutzt werden, damit wir gesellschaftliche Probleme lösen. Weil, also wir haben ja richtig viele gesellschaftliche Probleme, die gelöst werden müssen. Und es wäre doch voll schön, wenn so ein Werkzeug, das recht wirksam ist, wenn man halt gute Daten hat, dafür einzusetzen, um diese Probleme zu adressieren. Und nicht nur uns mehr Werbung anzuzeigen, bessere, noch personalisiertere Werbung anzuzeigen oder uns länger irgendwie bei verschiedenen Streaming-Anbietern zu lassen. Und es ist tatsächlich schwierig, was zu finden, weil gemeinwohlorientiert meistens auch nicht rein profitorientiert. Man guckt dann viel in den öffentlichen Sektor, zu unserer Verwaltung, ob die dann schon irgendwas mit Algorithmen und KI machen oder zur Zivilgesellschaft oder mein tatsächlich Lieblingsthema, der Wohlfahrt. Weil die Wohlfahrt zum Beispiel, also Diakonie, Caritas, diese großen Verbände, die sind einfach extrem zentral für unseren Sozialstaat und machen bisher in manchen Ansätzen was mit algorithmischen Systemen und künstlicher Intelligenz, aber noch nicht so wahnsinnig viel. Und auf ein Projekt, das ich gestoßen bin, was ich wirklich total faszinierend finde, ist die Frage, vom Problem ausgehend, wie können Kita-Plätze besser verteilt werden? Ich weiß nicht, Freunde, Bekannte, selber Eltern, also es ist eine Katastrophe und nicht nur in Berlin, also es ist wirklich überall in Deutschland super, super schwierig, diese Vergabe gerecht und fair und transparent zu machen. Und oftmals ist es eher so, ich kenne da jemanden, der kennt jemanden und da kannst du mal fragen. Und das kann ja eigentlich nicht der beste Weg sein. Und diese Art von Vergabe, von Verteilung kann halt unterstützt werden durch ein algorithmisches System, das die Wünsche der Eltern nimmt, die ja total zentral sind, und verbindet mit Kriterien, die vorgegeben sind, wie zum Beispiel Geschwisterkind schon in der Kita oder Vollzeitjob, ja oder nein. Und auf der Basis unterstützt dabei, eine gute Verteilung zu finden und das dann auch noch transparent macht, welche Kriterien an welcher Stelle eigentlich wie dazu geführt haben, dass manche Eltern eben einen Platz angeboten bekommen und manche auch nicht. Und das ist tatsächlich ein Beispiel, das schon eingesetzt wird in Nordrhein-Westfalen in Steinfurt. Wenn jemand noch nicht Steinfurt kennt, die sind total modern bei der Frage der Kita-Platzvergabe. Und sowas finde ich total faszinierend, weil es geht um ein reales Problem und die technische Lösung ist nicht komplex. Also wirklich, das ist jetzt kein fancy algorithmisches System, das super komplex ist und keiner durchschaut, weil vom Problem ausgegangen wurde und dann gedacht wurde, wie können wir denn das Werkzeug Technologie dafür nutzen, um das Problem zu lösen. Ein Beispiel, ich mache jetzt erstmal einen Punkt, vielleicht kommt ja noch eine Nachfrage, aber sowas finde ich total faszinierend und ich glaube, davon braucht man mehr.
Ich kannst du nochmal erläutern, inwieweit braucht man dafür künstliche Intelligenz tatsächlich und reichen nicht nur sozusagen digitale Plattformen? Das ist ja ganz häufig in der öffentlichen Diskussion etwas, was so ineinander übergeht. Ich glaube auch, es ist ja vom Wording nicht ganz klar, was künstliche Intelligenz, wo sie anfängt. Und das ist ja selbst, wenn man in die Fachforen schaut, gibt es da etwas unterschiedliche Akzente. Wo würdest du sagen, bewegen wir uns im Bereich wirklich künstliche Intelligenz? Und was macht da den Unterschied aus zwischen einem digitalisierten Vergabe?
Ja, also alles, was du sagst, beschreibt das Problem total gut, weil KI ist als Begriff erstmal total problematisch, weil das künstlich und Intelligenz, was ist denn eigentlich Intelligenz? Der Begriff der Intelligenz hat tatsächlich auch eine ziemlich schwierige Vergangenheit und dann halt einfach führt es bei ganz vielen Menschen erstmal zu Irritation und zu so einer, das ist irgendwas Übermächtiges, produziert super viele Ängste. Deswegen entscheiden manche Organisationen, die sich viel mit KI-Ethik beschäftigen, gar nicht mehr von KI zu reden, sondern von eben automatisierten Entscheidungssystemen zu sprechen oder andere Begriffe zu nehmen. Deswegen braucht es KI oder reicht eine digitale Plattform, ist schon total schwierig zu beantworten, weil in manchen digitalen Plattformen stecken algorithmische Systeme. Ich würde eher sagen, wir sollten das Pferd nicht von hinten aufzäumen, sondern von den Problemen her denken und dann zu gucken, welche Werkzeuge brauchen wir. Und manchmal, wenn das so sehr hypig wird, zum Beispiel jetzt gerade mit ChatGPT, versuche ich immer, den Begriff KI einfach durch den Begriff Hammer zu ersetzen und zu gucken, ob das Sinn ergibt. So, und wenn das keinen Sinn ergibt, dann ist die Frage wahrscheinlich falsch gestellt. Und wir sollten einfach grundsätzlich uns überlegen, wenn da halt ein Nagel an der Wand ist, der da rein muss, dann kommt man nicht mit der Bohrmaschine und auch nicht mit dem Schlagbohrer, sondern guckt halt, welches Werkzeug passt eigentlich.
Also brauchen wir einen Hammer, um bessere Kita-Plätze zu vergeben.
Ich weiß nicht, ob ich bei dem Bild mitgehen kann, aber ich glaube, der Gedanke dahinter meine ich auch, ja.
Okay, vielen Dank erstmal.
Danke sehr. Julia, du hast vorhin gerade Kommunen auch angesprochen. Das bringt uns zu Marc. Verwaltung von Kommunen, da denken vielleicht viele eher an Faxgeräte und lange Wartezeiten für irgendwelche behördlichen Termine und nicht unbedingt an digitale Transformation oder gar, ich sag's jetzt trotzdem, künstliche Intelligenz. Könntest du uns bitte als Beispiel oder als Einstieg ein konkretes Beispiel nennen, wo Kommunen denn bereits so weit sind, wo sie digital transformiert sind oder wo sie und oder KI nutzen? Also so, dass wir Otto und Ottilie, NormalbürgerInnen, das verstehen.
Ja, kann ich gerne tun. Es ist nicht so verstaubt, wie es klingt. Dieses Faxgerät-Diskussion ist ja tatsächlich mehr jetzt in Corona-Zeiten aufgetreten, wobei ich nicht weiß, ob da wirklich die Kommunen schuld sind oder ob es da nicht andere Mechanismen gibt, die da wirken. Das Ding ist, gute Beispiele zu finden, gute Beispiele sind echt rar, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, sozusagen. Also wenn man jetzt in Kommunen reinguckt, auch da vom Ergebnis, von der Wirkung aus gedacht, naja, warum setzen viele Kommunen auf das Thema, nennen wir es KI, oder Automation, wie auch immer, wenn wir ein Problem haben mit den Arbeitskräften, logischerweise. Ne? Also wir müssen gucken, wie können wir die Lücken, die durch den demografischen Wandel entstehen, wieder schließen, sozusagen. Und vor dem Hintergrund gehen wir natürlich in den Kommunen auch ran und überlegen, boah, wie können wir einen Hammer, eine Säge etc. einsetzen, um diese Probleme zu lösen. Und es gibt wirklich schon viele gute Beispiele, die aber sehr trivial sind. Beispielsweise den intelligenten Posteingang bei der Stadt Bergheim, die sozusagen die Post scannen und die Anführungsstrichen künstliche Intelligenz dahinter erkennt per Texterkennung, welchem Fachamt ordne ich dieses Papier zu. Das heißt, da muss keiner mehr stehen und das manuell zuordnen, sondern das machen wir sozusagen, wird das dann über die KI ablaufen. Das heißt, auch da kann ich Ressourcen sparen tatsächlich, die ich in Zukunft nicht mehr habe, um so manuelle Tätigkeiten abzuwickeln. Das Gleiche ist so Straßenzustandserfassung. Auch da, ich glaube, Kreis Soest nutzt es, um beispielsweise über eine Kamera, die den Zustand der Straßen, die Kameras fährt dann mit sozusagen mit den Müllautos, also mit den städtischen Fahrzeugen beispielsweise, und erfasst den Zustand von Gehwegen, von Fahrradwegen, von der Fahrbahn sozusagen, und kann per Bilderkennung zuordnen, wo ist beispielsweise ein Schlagloch, kann auch identifizieren, welchen Grad der Zerstörung hat beispielsweise die Straße und wie dringlich ist es, dass jedenfalls dieses Loch jetzt repariert werden muss. Macht das auch sehr transparent. Auch das ist ein gutes Beispiel, denn wer macht das denn sonst? Wir haben ja in den Kommunen Straßenbegehr eingesetzt, das muss man dazu sagen. Das Problem, ja, das kommen wir auf den Gesundheitszustand sozusagen, ne? Also Straßenbegehr ist echt ein Knochenjob, ne? Die gehen wirklich viele, viele Kilometer in der Woche, am Tag, tatsächlich, um diese Straßen abzugehen. Und das ist natürlich ein konkretes Beispiel, wo dann auch KI beispielsweise helfen kann, um dieses Problem zu lösen und auch in Tacken mit Blick auf Gesundheitsschutz und der Halt der Gesundheit einzuwirken.
Ich finde es total cool, das Beispiel. Das hat mir auch deine Kollegin erzählt.
Ja, Annika, ne?
Annika Krämen für das Magazin. Weil sie sagte, dann wird eben das System auch automatisch melden, hey, hier als erstes reparieren.
Ja, genau.
Dann würde das, ich glaube, in Berlin sehr hilfreich sein, weil man ja auch hier immer wieder Meldungen hat, wo Bauarbeiten, Reste übrig bleiben, genau, auf den Straßen. Und sowas zu automatisieren, wenn es funktioniert, ja, und gut geframed wird, könnte eine Option sein.
Kann auf jeden Fall eine Option sein. Und es wird halt auch noch, das muss man auch sagen, es wird visualisiert, das heißt, jeder weiß Bescheid, wo ist eigentlich ein Loch und wann wird das Loch, der Schaden an dem Gehweg, an dem Fahrradweg, an der Straße behoben. Tatsächlich, also das führt auch nochmal zu Transparenz, ne?
Okay, also da sind wir jetzt gerade. Du hast gesagt, die Beispiele sind trivial. Ich finde die eigentlich ziemlich cool tatsächlich. Ich frage mich aber, wohin kann es denn jetzt gehen von hier aus? Kannst du uns so einen Ausblick geben? So auf Stichwort Smart City, was bedeutet das? Das liest man immer wieder. Was bedeutet das genau?
Ja, man kann auch weitergehen. Es gibt dann noch viele andere kleine Beispiele. Was weiß ich, Sperrmüll-App ist auch so ein Beispiel sozusagen. Also wie kann über eine Bilderkennung so eine App erkennen, wie viel Sperrmüll habe ich eigentlich, wie viel Kubikmeter muss ich eigentlich, wie muss die Tourenplanung aussehen? Solche Beispiele gibt's ja viel. Also ich glaube, um die Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten, da lässt sich wunderbar KI, wobei ich mal sagen muss, es braucht nicht über KI. Es reichen auch ganz oft bei Verwaltungsprozessen einfache Wenn-Dann-Entscheidungen. Ne? Wenn grün, darf ich über die Straße gehen sozusagen. Da brauche ich nicht zwangsläufig eine KI, da reicht auch Automation sozusagen. Aber wenn man jetzt weiterdenkt, auch nochmal in den öffentlichen Raum hinein, wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, Hamburg setzt, glaube ich, KI ein bei Bürgerbeteiligung, war schlichtweg. Ne? Aber jetzt auch nicht in der Bürgerbeteiligung an sich, sondern um hinter die Rückmeldung aus einer Bürgerbeteiligung zu klassifizieren, auszuwerten, schneller damit umzugehen. Auch das sind natürlich Wege, die in Zukunft gegangen werden können. Andere Sachen sind solche Sachen wie Verkehrssteuerung. Denke wieder ans Auto, an den Bus, wie auch immer. Spannend wird es natürlich irgendwann, Verkehrssteuerung an Ampeln, wenn man KI auch einsetzt, auch wenn das eine einfache KI dann nur ist, jetzt zu sagen, naja, da kommt eine ältere Frau, ein älterer Mann mit dem Rollator, das heißt, und die KI erfasst das und ich kann dementsprechend dann auch die Grünphase anpassen beispielsweise. Die entsprechende Bilderkennung wäre nicht trivial und die Bilderkennung müsste dann auch verpixelt werden. Auch dafür brauchen wir wieder eine KI, um es zu verpixeln beispielsweise, oder Gewalt im öffentlichen Raum. Wäre auch ein spannendes Beispiel. Gewalt im öffentlichen Raum, um über KI festzustellen, wo gibt es Tumulte, dass beispielsweise vielleicht auch die Polizei zügiger eingreifen kann. Sind wir beim Spannungsfeld sozusagen, Schutz des Lebens und auch quasi, ne, also ist ein Spannungsfeld, was man diskutieren müsste auf jeden Fall. Wären aber Optionen, die man sicherlich gehen kann sozusagen. Wohl wissend, jetzt auch nochmal ganz kurz auf die Verwaltungsdigitalisierung zurückzukommen, es werden viele Diskussionen geführt werden müssen, auch mit Betriebsräten, Personalräten, mit Gewerkschaften tatsächlich. Weil alles das, was ich da einsetze, auch zum Schutz, zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter, kann ich genauso gut anders einsetzen, und zwar zur Überwachung. Das muss man auch, so ehrlich muss man ja sein.
Ja, also da wird noch viel besprochen werden müssen und es muss ja auch bezahlt werden. Also wenn wir über Kommunen sprechen, haben ja die verschiedenen Kommunen unterschiedliche Budgets. Wenn wir jetzt in die Zukunft denken, gibt es da die Gefahr, dass da so eine Chancenungleichheit besteht in den Kommunen, was das angeht, beziehungsweise was könnten wir tun, damit es nicht passiert?
Ja, es hängt schon logischerweise vom Budget ab. Ich sage immer, klar, je größer eine Kommune ist, wenn ich jetzt über Hamburg und München spreche, die haben schon mehr Ressourcen, die sie zur Verfügung haben als kleine Kommunen. Wobei man auch immer sagen muss, dass gerade, jetzt wenn man mal Blick auf Verwaltungsdigitalisierung schaut, die meisten Kommunen an Gebietsrechenzentrum angeschlossen ist. Das heißt, es muss nicht jede Kommune machen. Das ist ja auch, ne, das Paradoxon sozusagen. Es muss ja nicht jede Kommune jetzt eine KI entwickeln für die Straßenzustandserfassung, sondern das Ding kann ich ja auch eben irgendwann, ich sag mal, von der Stange kaufen sozusagen. Und da muss ja der Weg hingehen. Wir sprechen ja jetzt auch viele Beispiele, die jetzt genannt worden sind. Die sind ja noch, sind einfach noch Prototypen auch, ne? Die werden getestet, auch seit Straßenzustandserfassung. Das läuft wirklich gut, muss man ganz ehrlich sagen. Bei vielen Dingen steckt man ja noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wenn das aber hinter von der Stange geht, klar muss ich investieren in die KI, in die Digitalisierung. Aber ich habe natürlich auch große Mehrwerte und ich habe natürlich auch hinterher am Ende des Tages auch in Anführungsstrichen Einsparungspotenzial.
Du hast das ja vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen. Es hat natürlich auch immer Schwierigkeiten. Da ist ein Spannungsfeld drin, wenn das eingesetzt wird, wenn KI eingesetzt wird, auch zum Beispiel im sozialen Bereich. Mehrere Gesprächspartner bei meinen Recherchen haben mir das Beispiel des österreichischen Arbeitsmarktservices genannt. Ich glaube, das ist eines der Prototypen des problematischen oder leicht gefehlten Einsatzes von KI für soziale Zwecke. Und zwar wurde dort versucht, mit Hilfe von trainierten Systemen zu ermitteln, bei welchen Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen sich das Investment in Fortbildung besonders lohnt, weil sie die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und dabei hat die KI, das hattest du ja vorhin auch angesprochen, es sind natürlich Voreinstellungen drin, also KI spiegelt natürlich auch das, was wir für relevant halten in der Gesellschaft oder was Diskriminierungsfaktoren sind und so weiter, hat eben zum Beispiel Frauen, die kleine Kinder haben, als besonders wenig, mit wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt kategorisiert, sprich, die bekamen erstmal, also nach dem Vorschlag der KI, keine Fortbildung. Nun hat das österreichische, was ist denn das, Arbeitsamt Service, hat dann sich gerechtfertigt und gesagt, na ja, das ist natürlich ein Vorschlag und die KI entscheidet ja nicht, auch wenn sie natürlich erstmal diese Analyse macht, sondern das sollen die Mitarbeiter. Aber da kommen natürlich, wie der Technikphilosoph Armin Grunwald sagt, auch so Automatismen rein. Ja, genau. Man lässt das dann laufen, man denkt auch, Mensch, guck mal, das ist ja eine Gruppe, die hat es viel schwieriger, lohnt sich das Investment überhaupt? Oder Menschen mit Migrationsgeschichte aus bestimmten benachteiligten Vierteln. Das waren alles Leute, die von der KI als schwerer vermittelbar analysiert wurden und braucht man nicht, da lohnt sich ein Investment nicht. So, wie verhindert man sowas und wie kann man da Strukturen einen, die Algorithmen immer wieder zu überprüfen, zu überarbeiten, sowas dagegen zu steuern, nicht nur zu hoffen, dass einzelne Leute sagen,
ja, du wirst da mehr zu sagen können, aber das Ding ist ja, welche Trainingsdaten haben wir, um die Algorithmen zu trainieren, um die KI zu trainieren sozusagen, und was du gerade sagtest, spricht ja dafür, wir nutzen Daten aus der Vergangenheit, die einfach schon nicht gut waren. Tatsächlich, wir brauchen andere Trainingsdaten, damit KI auch gut wird. Deshalb bin ich auch, wo ich sage, wir haben relativ viele kleine Beispiele genannt, wo man sagt, das ist einfache KI, da kann man relativ gut reingehen. Das ist vielleicht aber gar nicht schlecht, weil wir müssen ja auch erstmal als Gesellschaft lernen, mit KI umzugehen sozusagen. Und auch KI muss ja lernen, besser zu werden. Also von daher, ich glaube, EU-Richtlinien gibt es noch nicht, aber es gibt ja die EU-Schadensklassen 1-4. Würde fast, also 4 ist ein Ausschluss von KI. 3 ist schon schwierig. Also alles das, was wir jetzt gerade besprochen, meine ich, ne? 3 ist schon.
Risikoklassen.
Die Risikoklassen. 3 ist schon schwierig. Und alles das, was auch mit im Personalbereich stattfindet, Bewerbungsgespräche etc., würde ich sagen, fällt schon unter die Kategorie 3. Da frage ich mich, ob das der Einstieg sein muss, mit KI anzufangen. Weil ich glaube, da gibt es noch viel, viele Diskussionen.
Du möchtest ganz kurz was dazu sagen, weil ich will sonst natürlich noch den Nick.
Mich juckt es
noch
ganz kurz in den Fingern zu sagen, das ist halt auch, es ist halt einfach schon auch gedacht worden darüber, ne? Und wenn eine öffentliche Verwaltung entscheidet, einen Algorithmus einzusetzen, dann gibt es ja ganz viele Menschen, die sich schon darüber Gedanken gemacht haben, was muss man denn beachten bei der Entwicklung, Haltung beim Einsatz. Und es gibt jetzt über nicht hunderte von Guidelines, die genau so eine Art von ethischem Einsatz von algorithmischen Systemen auch sozusagen beschreiben, woran muss man denken. Unter anderem die Algo-Rules, die die Bertelsmann Stiftung zusammen mit dem iRise Lab entwickelt hat unter der Beteiligung von vielen hundert Leuten. Und ich glaube, wichtig ist, das dann halt zu nehmen und das dann auch tatsächlich mal durchzudenken. Wer hat eigentlich welche Verantwortung? Welche Ziele wollen wir eigentlich erreichen und auch nachhalten, wenn es nicht ist? Kompetenz aufzubauen ist so das A und O immer, aber gerade bei diesem Thema. Und nur ein Gedanken, der mir noch wichtig ist, den ich einfach total spannend finde. Es ist überall, bei jedem algorithmischen System, das auf Daten trainiert ist, wo auch Verzerrungen drin sind, gibt es solche Beispiele, wo man sagt, da ist doch Diskriminierung. Das sehen wir doch jetzt ganz klar. Amazon stellt auf der Basis von einem algorithmischen System nur noch Entwickler ein, weil wir hatten halt vorher auch nur Entwickler. Also natürlich sagt dann die künstliche Intelligenz, ah ja, Männer scheint wohl die richtige Wahl zu sein. Wenn man ChatGPT fragt, was zeichnet einen guten Wissenschaftler aus, dann steht im Programmiercode weiß und männlich. Und also das ist dahinter, aber ich finde, wir sollten uns als Gesellschaft auch viel mehr das sozusagen als Hinweis zu nehmen, wir müssen was in unserer Gesellschaft ändern. Also wir wollen jetzt nicht nur die Technologie irgendwie so programmieren, dass dann da nicht mehr weiß und männlich steht, sondern wir wollen auch in der Gesellschaft was ändern, dass das dann halt da nicht mehr rauskommt.
Die Technik hält uns einen Spiegel vor, ne?
Ich will nur ergänzen wollen oder mit dem, also eigentlich die letzten Sachen, die du ja gesagt hast, ne, in Bezug auf dieses Beispiel beim Arbeitsmarkt, ist das genau, glaube ich, der Punkt. Das ist sozusagen weniger eine technische Frage, sondern wer hat dieses System in Auftrag gegeben und welches Mindset steht überhaupt dahinter? Also ich glaube, die Idee, überhaupt ein System bauen zu wollen, was diese Art von Entscheidung trifft, ist in dem Fall fragwürdig. Und dann sozusagen das, selbst wenn man sich darauf einlässt, sozusagen dann die Frage, welche Anforderungen gebe ich an die Entwicklung mit, auch was das eben Testen auf mögliche Diskriminierung betrifft, da haben sich einfach viele Leute keine Gedanken gemacht. Ich würde auch total mitgehen bei deinem Punkt, Marc, zu sagen, warum eigentlich sozusagen sollte man an so heiklen Punkten jetzt anfangen und gibt es nicht eigentlich 1 Million interessantere Use Cases, die unproblematisch sind? Dein Beispiel des Straßenzustandes, ich könnte gleich auch noch 2, 3 aus ganz anderen Domänen bringen, wo man sinnvoll erreichen kann mit KI, mit lernenden Algorithmen, aber gar nicht Gefahr läuft, sich da in diese Diskriminierungsdiskussionen zu begeben.
Dann lass uns doch gleich dazu kommen. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Du machst ja im Netzwerk Green Tech, entwickelt ihr Konzepte, wie man KI auch für den Umweltschutz nutzen kann, zum Beispiel um technische Prozesse umweltfreundlicher zu machen. Auf der Seite bin ich glaube, das hattest du mir geschickt, auf so schöne Beispiele gekommen. Jetzt kommt wieder so ein ganz toller Titel. KI-getriebenen Kanalnetzsteuerung zur Reduzierung von Entlastungen aus der Mischwasserkanalisation. Das ist das eine Beispiel. Und es geht noch weiter, weil es so schön ist. Zur Steuerung von Aufbereitungsprozessen der Kreislaufwirtschaft, zum Beispiel von Kühlgeräte-Recyclinganlagen. Es sind echte KI-Themen.
Magst du es erläutern? Ja, du warst ja in der Vorstellung schon so ein bisschen über das Netzwerk Digital Green Tech gestolpert. Dahinter verbirgt sich ein Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die eben genau sozusagen diesem Ansatz folgend, wofür könnte man KI sinnvoll einsetzen, sagen, es gibt sozusagen die klassische Umwelttechnik, also Leute, die sich mit Abfallwirtschaft, Recycling, Wasserentsorgung und so weiter beschäftigen. Und wie kann man sozusagen diesen technischen Prozessen, wie kann man die unterstützen mit den neuen Möglichkeiten, die es durch KI, Bilderkennung und so weiter gibt. Also dahinter verbirgt sich dieses Rahmenforschungsprogramm und dahinter verbergen sich auch einige spannende Projekte. Die haben natürlich alle so einen eher technisch-wissenschaftlichen Titel. Und ich musste eben auch als bei dir so ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht ist es manchmal, muss man das auch interessanter verpacken. Ne? Also die meisten Leute, und das ist vielleicht auch die Antwort auf deine erste Frage, warum reden die Leute jetzt über ChatGPT? Ne? Weil KI eigentlich ist seit den 60er Jahren grundsätzlich ein Thema, sag ich mal, mehr irgendwie im Mainstream, eigentlich auch seit 5 Jahren oder sowas, aber dass jetzt alle über ChatGPT reden und das irgendwie an jeder Stelle erwähnt wird, hat ja ganz klar mit der Nutzerinnen-Erfahrung, mit dem direkten Zugang zu tun. Die Leute machen irgendwas da und sehen eine direkte Reaktion. Und vieles, über was wir reden, ist dann doch irgendwie so ein bisschen abstrakt. Langer Bogen. Aber anstatt von sozusagen Verwaltungsprozesse optimieren oder was, weiß nicht, was du da eben sozusagen für einen Titel...
Milchwasserkanalisation, vielleicht kannst du die...
Genau, genau.
Also, kannst du die uns sexy genau. erklären?
Also könnte man eben das vielleicht auch zusammenfassen unter KI zum Umweltschutz einsetzen. Also, das, genau, aber das ist sozusagen, klingt vielleicht dann auch erstmal wieder zu plakativ, aber das ist tatsächlich, was sich dahinter verbirgt. Also hinter der Mischwasserkalkulation verbirgt sich, das ist ein bisschen analog zum Straßenzustandsprojekt. Es gibt ja tausende, abertausende Kilometer Kanalnetze, sogar wesentlich mehr als Straßenkilometer, wie ich durch dieses Projekt gelernt habe. Und da müssen tatsächlich Leute durchlaufen, um zu schauen, wo gibt's Risse, wo versickert Wasser. Und das ist eine Heidenaufgabe. Und die Idee ist sozusagen, man schickt Roboter durch, die mit Bilderkennung Risse erkennen, Alarm schlagen. Man kann die schneller versiegeln, weniger Wasser versickert. Eigentlich ganz auf der Hand liegende Geschichte. Das andere Projekt ist, da geht es um Kühlgeräte, also Kühlschränke und so weiter.
Kreislaufwirtschaft.
Recycling, genau, die Idee sozusagen, die sollen nicht einfach nur alle auf die Halde kommen, sondern die einzelnen Rohstoffe aus den Kühlschränken entnommen werden. Eigentlich gar nicht so eine schwierige Aufgabe, weil irgendwie alle haben so eine Metalltür. Also es gibt eine endliche Anzahl von Materialien in dieser Produktkategorie, aber dann doch 1000 Unterschiede. So, wenn die jetzt alle in diesen Recyclinghof reinkommen. Wie kann man die sortieren, um den Recyclingprozess möglichst effizient zu machen? Ist die Idee, mit einer Bilderkennung zu erkennen, das ist Bosch Modell XY, das geht den Weg, weil es diesen Kühlstoff drin hat. Das ist Modell Siemens XY, geht den Weg, weil es den Kühlstoff drin hat. Und dadurch sozusagen diesen Recyclingprozess und dadurch dann im Endeffekt auch sozusagen die Vision auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft irgendwie dem sich ein bisschen zu nähern. Ne? Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, weil ich es eigentlich so wirklich so schön finde, das Projekt Forest Care, auch eins der wenigen mit einem sprechenden Namen aus dem Forschungsprogramm, kümmert sich um das Waldsterben. Und zwar habt ihr sozusagen alle wahrscheinlich mal gehört, dass unter anderem wegen des Borkenkäfers irgendwie immer mehr Waldflächen komplett absterben. Eigentlich selbes Problem wie mit den Straßen und den Kanälen. Irgendwie in dem Fall die FörsterInnen müssen durch die Wälder rennen und schauen, wo es hier einen Borkenkäferbefall. Und in dem Fall wollen die Forscherinnen da mit Satelliten oder einer Verschnitt von Satellitendaten und Drohnenbildaufnahmen erkennen, wo sind die Problemstellen im Wald, um da schneller handeln können, um die borkenkäferbefallenen Bäume schnell entfernen zu können. So, ich glaube, so jetzt reicht eigentlich auch mal mit, jetzt haben wir euch mit 1000 Beispielen zugeworfen, aber ich glaube, mein Punkt war ja zu sagen, vielleicht muss man so ein bisschen mehr von der Seite her denken, was sehen dann auch die Leute an der Auswirkung von dem System, ja?
Bevor wir zu euch ins Publikum gehen, ihr habt bestimmt viele, viele Fragen, würde ich gerne aber noch einen Punkt, für den du ja auch hier sitzt, in den Blick nehmen. Und das ist die Nachhaltigkeit von KI selber. Das heißt, wir haben es ja mit Systemen zu tun, die trainiert werden, die große Datenmengen verarbeiten, die über riesige Serverparks laufen. Das alles kostet Energie. Wie viel Energie kostet das überhaupt? Wie lässt sich das ermessen? Bestimmte Daten, bestimmte Verfahren, und ihr beschäftigt euch ja unter anderem, wie du mir erzählt hast, damit auch Konzepte zu entwickeln, wie man das vielleicht machen könnte. Ob es jetzt um die Industrie geht oder um Verwaltung, wo auch immer. Wie kann man sich dem nähern?
Ja, also das ist natürlich die Kehrseite des Ganzen, die Energie, aber auch nicht nur Energie, sondern die Ressourcenverbräuche dieser Systeme. Da stecken ja Metalle drin, Batterien, Wasserverbräuche, Chemikalien, so, also diesen ganzen CO2-äquivalente Fußabdruck, den man da berücksichtigen muss. Du hast nach der Zahl gefragt, irgendwie schwirren 1000 Vergleiche rum, aber so alles zusammengenommen, diese ganze Informations- und Kommunikationstechnologie, meint man so, dass das so 2-6% der weltweiten CO2-Äquivalent-Ausstöße ausmacht. Also schon eine erhebliche Größe.
Meinst du KI daraus, sozusagen die Systeme, die trainiert werden, die also kann man das irgendwie rauslösen oder weil, was du gesagt hast?
Nee, also ich glaube nicht seriös, weil, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den Julia auch vorhin gemacht hat, wo KI anfängt und aufhört, ist up to discussion und irgendwie auch immer dem Zeitgeist unterworfen. Aber ich glaube, das ist sozusagen auch im Endeffekt nicht entscheidend. Es ist eine relevante Größe, also 6% der CO2-Äquivalente Emissionen, das sind irgendwie so viel wie der Flugverkehr. Das ist ja auch ein Thema, über was man redet. Und insofern kann man auch darüber reden. Und ob es jetzt nun KI oder ein besonders raffiniertes System oder ob du es ein algorithmisches System nennst oder so, das ist im Endeffekt ja nicht entscheidend für die Frage, wie bekommt man diese Verbräuche runter, ne? Und Schritt 1, und da sind wir dran, also wir heißt, genau, ich arbeite für die Gesellschaft für Informatik, sozusagen eine Informatik, ja, die Fachgesellschaft der Informatik, und insofern versuchen wir auch immer, die für die Forschung zu sprechen. Also wo wir dran sind, ist diese Energieverbräuche erstmal überhaupt messbar zu machen, was gar nicht so trivial ist, und auch vergleichbar zu machen, um dann darauf zu kommen, bei der Entwicklung entsprechender Systeme tatsächlich den Ressourcenverbrauch mitzudenken. Das Stichwort lautet Green Coding, und die Idee ist, ich kann ein System so oder so bauen, ich kann diese und jene Libraries verwenden, ich kann es auf der Cloud laufen lassen, auf Mobilgeräten, es gibt 1000 Optionen. Um zu entscheiden, was davon der ökologisch beste Weg ist, muss ich überhaupt erstmal das Ganze mess- und vergleichbar machen.
Wie weit seid ihr damit?
Ja, ehrlich gesagt stehen wir da noch ganz am Anfang, und es gibt verschiedenste Messverfahren und Ansätze, aber nichts, was irgendwie weltweit oder geschweige denn Europa oder deutschlandweit etablierter Standard wäre. Das ist also wirklich ein Problem, und insofern würde ich sagen, auch echt eine der, wenn nicht die große Herausforderung, die die Informatik, Wissenschaft und Lehre in den nächsten Jahren hat, da die Methoden, Konzepte und dann auch sozusagen die Lehre entsprechend darauf auszurichten.
Also Energie, ja, und ressourceneffizienter solche Systeme zu bauen.
Genau.
In der Tat, also letzte Frage noch an dich. Ich habe mit dem Antonio Krüger, dem Chef vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, auch gesprochen für die Recherche, und er hat gesagt, naja, Ressourcen und der CO2-Ausstoß, den mit diesen Systemen produziert wird, sei zwar sicherlich steigend und auch erheblich, aber vielleicht sei es das wert. Sei es das wert, weil man mit solchen Systemen umgekehrt wieder Effizienzgewinne generieren kann. Allerdings ist das natürlich eine ganz alte Argumentation, die immer wieder konterkariert wurde durch die Rebound-Effekte. Also dadurch, dass irgendwie mit neuen Technologien, die effizienter waren, die dazu geführt haben, dass mehr verbraucht wurde, weil es eben alles billiger war und besser und so weiter und so weiter. Wie schätzt du das denn ein bei dieser Technologie? Oder wie kann man sich daran nähern, als Gesellschaft diese Entscheidung zu treffen? Wo setzen wir uns ein, wo nicht?
Also es gibt ja quasi zwei Paradigmen. Das eine wäre sozusagen die Effizienz der Systeme, und das andere wäre die Dekarbonisierung. Und ich glaube, sozusagen, man braucht halt beides. Wir müssen die Systeme effizienter machen. Da habe ich gerade so ein bisschen skizziert, in welche Richtung es geht. Das andere, davon völlig unbenommen, müssen natürlich die Ressourcen, insbesondere Energieverbräuche, die reingehen, auch möglichst CO2-frei werden. Das heißt also, das Thema Energiewende ist ganz wichtig, und da hat er dann auf jeden Fall ja auch einen Punkt mit, werden wir ohne Informationstechnologie wiederum nicht bewältigen können. Das heißt sozusagen, um die Energiewende zu bekommen, brauchen wir Informations- und Kommunikationstechnik.
Die Energie zu verteilen, effizient quasi.
Unter anderem, ja genau. Also einfach, um das sozusagen abzukürzen, sozusagen dezentrale Energiegewinnung, verbrauchverteilte Netze, und genau dafür braucht man IKT-Technik. Jetzt rede ich ganz viel, Julia wird auch schon hippelig. Entschuldige, nein,
aber Julia kann noch eine Sache sagen, und dann seid aber wirklich ihr dran, in Ordnung.
Die Frage war, wie kriegt man den Fokus da drauf? Jetzt gehe ich mal ein bisschen auf die kommunale Ebene wieder runter. Wir haben ja so eine Umfrage gemacht, auch mit dem Kohle, mit KGST und Capgemini zusammen. Naja, zum Stand Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und eine Frage war auch, naja, wie oft wird es eigentlich in politischen Gremien diskutiert? Das war schon, das geht schon mal da rein. Zumal das Thema Digitalisierung und das Thema Nachhaltigkeit. Aber in Beschlussvorlagen ist es oft nicht drin, beispielsweise. Also ich glaube, man muss das mehr diskutieren, weil das wird Technologie oft zu einsetzen. Wir setzen Technologie ein, um Rationalisierungspotenziale zu haben. Aber Nachhaltigkeit hat halt mehrere Faktoren, ne? Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und Ziel muss es ja sein, genau das auszutarieren. Man kann sich dahinter dafür entscheiden, das einzusetzen. Was mir aber oft fehlt, ist einfach die Diskussion mal darüber und zu sagen, nein, wir entscheiden uns bewusst dafür oder dagegen, auch wenn es ökologische Folgen hat.
Voll schön, wir fangen jetzt so richtig an zu diskutieren. Jetzt könnt ihr gleich machen, das zum Thema hibbelig werden. Also ich glaube, ich würde gerne vom Kommunalen nochmal zum Globalen gehen, weil die grundsätzliche Frage ist doch, wer profitiert und wer verliert dabei? Und wir gucken ja jetzt total sozusagen kommunal, Deutschland, Europa vielleicht noch, wenn wir über KI-Regulierung sprechen. Aber es ist total ein globales Thema in der Frage, wo kommen die Ressourcen eigentlich her, die da verbaut werden? Wer muss die eigentlich abbauen? Wer guckt sich diese furchtbaren Inhalte an, die im Internet sind, und filtert die raus dafür, dass wir das dann halt nicht sehen, wenn wir ChatGPT nutzen. Und in diesem Fall weiß man das. Das war in Kenia viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die dafür $2 pro Tag ungefähr bekommen haben. Also wirklich zu Arbeitsbedingungen, die sind unvorstellbar für uns. Und ich finde, darüber müssen wir total viel nachdenken, wenn wir sagen, dass dann Effizienz. Für wen denn eigentlich? Also macht es uns ein netteres Leben und für alle anderen ist so ein bisschen ja Mist. Und ich finde darüber, also so, es ist alles wichtig. Es ist sozusagen kommunal, es ist wichtig. Es ist wichtig, welche Regulierung wir in Europa haben. Aber es ist halt auch voll das globale Thema. Und ich finde es immer voll wichtig, das auch noch mitzudenken.
Da ist, glaube ich, ein tolles Buch erschienen jetzt vor gar nicht so langer Zeit. Kate Crawford, IT-Atlas, wie heißt
das? Atlas of AI. Sehr zu
genau, empfehlen. Genau. Das ist also wirklich etwas, was zu empfehlen ist. Wir haben wahnsinnig diskutiert in der Redaktion, was wir alles aufgreifen. Und wir hätten das auch gerne aufgegriffen. Das haben wir nur nicht gemacht. Deshalb diskutieren wir heute darüber. Und jetzt will ich wissen, was für Fragen ihr habt.
Bitte stellt auch vermeintlich dumme Fragen, weil jetzt sind Leute da, die sie beantworten können, die was davon verstehen. Ich habe keine Ahnung davon. Ihr ja vielleicht auch nicht, ja?
Dankeschön. Also erstmal danke an euch drei für die spannenden Einblicke in eure Arbeit. Es geht ja darum, dass es für die Gesellschaft einen Mehrwert bieten soll, alles, was wir zukünftig vorhaben. Jetzt leben wir ja noch in Klammern in einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft und es wird oft auf Großkonzern, Unternehmensebene entschieden, wo auch vielleicht KI oder Algorithmen hingehen, und da liegt halt primär eine Profitorientierung zugrunde. Das heißt, gibt es aus dieser Perspektive eine Option, das zu steuern quasi, oder bräuchte eher einen gesellschaftlichen Wandel, der parallel passiert, oder habt ihr dann eine Perspektive drauf? Das würde mich interessieren. Danke.
Also ich glaube, was auf jeden Fall wir auch beobachten, ist, dass künstliche Intelligenz eigentlich hauptsächlich für Effizienzgründe eingesetzt wird und aus Profitorientierung. Und darüber könnte man jetzt in einem anderen Kontext, vielleicht zu einem anderen Heft, lange darüber diskutieren, sozusagen über unsere wirtschaftlichen Strukturen.
Dazu haben wir ein Heft.
Dazu gibt es schon ein Heft.
Kapitalismus hacken.
Perfekt. Also da sind irgendwelche andere Experten, die da richtig gut drüber diskutieren können. Aber ich glaube, aus unserer Sicht ist halt für künstliche Intelligenz als Werkzeug und halt als globale Fragestellung, wie wir damit umgehen, total wichtig, zum einen Regulierungsfragen zu klären. Und wir als Projekt haben uns seit 2017 mit algorithmischen Systemen und gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigt. Und da war so, lass mal drüber sprechen. Und jetzt ist es halt, es gibt wirklich viele Menschen in Brüssel, die sich konkret damit beschäftigen, wie das reguliert werden soll. Die Risikoklassen wurden schon erwähnt. Und das kommt bald dann auch in der Form von Regulierung, die in Europa total zentral wird. Und ich glaube, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wenn wir das jetzt mal auf Deutschland runterbrechen, wobei mir voll bewusst ist, dass das größeres Thema ist als nur Deutschland. Ich glaube, wir müssen uns total fragen, wo wir öffentliche Gelder investieren und für was. Weil momentan ist es so, dass halt ganz, ganz viel auch Mittelständler sozusagen unterstützt werden, darin Subventionen kriegen, Förderung kriegen, dass sie Technologie anwenden oder eben auch weiterentwickeln. Und diejenigen, die total zu kurz sind, sind zivilgesellschaftliche Organisationen und soziale Organisationen. Und ich finde es total zentral, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Geschäftsmodelle, die nicht primär profitorientiert sind, sondern for the good cause sind, stärker eben auch in Blick nehmen. Und ich glaube, alles, was wir tun können dafür, dass solche Strukturen mehr entstehen, das ist halt total wichtig. Aber das ist halt auch noch super viel Denkarbeit, was halt für uns auch alle total cool ist, eben weiter darüber nachzudenken, wie sehen solche Organisationsformen eigentlich aus, nachhaltig. Und ich glaube, ja, da kann man auch noch Ausgaben drüber schreiben.
Ja, vielleicht nur als Ergänzung. Also es gibt ja wahrscheinlich jetzt 100 Jahre wirtschaftswissenschaftliche Tradition über Kooperativen und was jetzt der Begriff wäre, nicht damals irgendwie gemeinwohlorientierte Unternehmen. Und wir sitzen ja hier irgendwie auch beim Good Impact Magazine und ihr, soweit ich das verstanden habe, versteht euch ja auch als ein eben solches und versucht euch sozusagen darauf hin um und auszubauen. Und wenn wir sozusagen mal auf das Internet und die Technologiekonzerne schauen, dann ist eigentlich, glaube ich, das Einzige, was einem da in die Richtung einfällt, die Wikipedia. Zumindest mir, weil ich da sozusagen auch meine Vergangenheit mit habe. Und zumindest sozusagen, wenn man sich so die großen Webseiten und Konzerne anschaut. Und eigentlich, finde ich, müssten wir sozusagen, also es muss vielleicht nicht alles in dieser Art der Organisationsform vorhanden sein und vielleicht gibt es auch berechtigte Lücken für ein kapitalgewinnorientiertes Unternehmen, oder gibt es sicher. Aber ich glaube, wir brauchen einfach, was diesen ganzen Technologiebereich angeht, viel mehr Wikimedias, die vorangehen und eben unter gemeinwohlorientierten Gesichtspunkten auch und sozusagen Bogen zurück zum Thema auch KI-Entwicklungen betreiben. Und OpenAI, was sich das ja irgendwie im Namen und so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, soweit ich das verstanden habe, stehen dahinter ja auch nur große Kapitalgeber. Also erfüllt dieses Versprechen, glaube ich, zumindest nicht.
Also wir dürfen es nicht der Wirtschaft überlassen. Das ist sozusagen im weiteren Sinne, genau.
Ja, als Wirtschaft, ja.
Habt ihr noch Fragen? Ja, Morgan und dann du.
Hi. Ja, ich wollte gerade, was du gerade angesprochen hast, das ansprechen, dass OpenAI eigentlich komplett mit dieser Utopie angefangen hat, dass sie eigentlich gesagt haben, wir sind gemeinnützig und wir sind voll die Open-Source-Community und das ist das große Ideal, dass eben nicht nur Amis oder auch nicht nur weiße Amis, sondern halt Entwickler von der ganzen Welt da ihre Ideen reingespeist haben, übrigens auch viele EuropäerInnen, ne? Weil immer gesagt, wir können das nicht. Und am Ende dann doch gesagt wurde, ja, ups, aber ich meine, die Rechenleistung, die wir für DALL-E brauchen und für ChatGPT ist so gewaltig, Leute, wie sollen wir das denn finanzieren? Wenn ihr jetzt halt alle munter Bilder von euch selbst sein wollt, dann kostet es sehr viel Rechenleistung und dann fühlte sich die Community ja so verraten, dass sie eben doch in die große, aber ich hatte schon das Gefühl, dass dieser Spirit im Silicon Valley da ist, dass man eigentlich der KI ist so gemeingut und deshalb frage ich mich halt auch immer, ja, ist nicht das Problem, dass wir das eben den undemokratischen Staaten überlassen. Die USA ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt ein Failed Democracy. Das sind 90% der KI-Entwickler, dann kommt China, glaube ich. Und danach kommt schon lange nichts mehr. Wieso ist das so, frage ich mich immer. Also warum sind wir so tech-feindlich in der EU? Weil wir doch gerade eigentlich die besseren Voraussetzungen hätten, sowas wie was in Kenia passiert, wo weiß ich es auch nicht, vielleicht ein bisschen besser als in den USA, das zu verhindern. Und das frage ich mir, wie machen wir das denn, dass wir europäische KI oder eben werteorientierte KI, egal von wo, haben. Weil dieses Ideal gab es ja.
Wer von euch möchte antworten?
Also da könnte man, glaube ich, zu jedem Satz mindestens eine halbe Stunde drüber diskutieren. Deswegen, nö, ist ja genau richtig. Aber vielleicht nur, um eine Sache sozusagen rauszugreifen in der Frage, was für eine Rolle hat Europa auch da? Und man muss einfach sagen, insbesondere aus Deutschland kommen halt ganz, ganz viele der meistens Frau Scher, die jetzt diese ganzen Grundlagengedanken in diese Software mit reingebracht haben. Und das ist natürlich auch total viel Wissensaustausch in diese Richtung. Und die Frage, warum ist jetzt Amerika so viel irgendwie stärker, insbesondere in der Anwendung? Ich glaube, darüber lässt sich dann halt auch wieder sehr, sehr lange darüber diskutieren, welche Hintergründe das hat. Vor allem ist halt viel Kapital da. Und man muss halt einfach sagen, dass hier in Europa sich, glaube ich, super viele Leute Mühe geben und daran Interesse haben, eine Werteorientierung zu machen. Aber wir brauchen gleichzeitig halt einfach noch enormen Kompetenzaufbau. Und das ist für die öffentliche Verwaltung, das ist auf kommunaler Ebene, das ist überall. Wir brauchen halt Menschen, die Lust haben, jetzt nicht per se programmieren zu lernen. Das ist auch irgendwie wichtig, aber vor allem sich mit den Auswirkungen von Technologie auseinanderzusetzen. Und Werbeveranstaltungen macht das alle, weil das ist wirklich auch super spannend, wenn man das halt gesellschaftlich denkt. Aber eben einschätzen können, was können diese Systeme, was können die auch nicht. Und das müssen wir viel mehr in die Verwaltung ziehen, in die Kommunen ziehen, in soziale Organisationen ziehen, damit es eben werteorientiert bleibt. Und die andere Sache, die total wichtig ist, ist, dass wir nicht so eine krasse Machtkonzentration haben, dass einige wenige Firmen, und das kennen wir von den sozialen Medien und den Plattformen, die da entscheidend sind, sozusagen die Grundlagen bilden und alles andere danach ist eigentlich irrelevant. Und da kann nur jeder von uns sozusagen auch dran mitarbeiten, wenn man Ideen hat, selber mutig zu gründen, Technologie anwenden zu wollen und sich der nicht von abschrecken zu lassen. Aber das ist jetzt, glaube ich, so ein großes Plädoyer. Aber das ist, glaube ich, für uns alle total wichtig, selbst aktiv zu werden. Ja, gut, das ist dann halt von anderen großen Tech-Unternehmen.
Genau, von Microsoft oder so, ne?
Also es gibt tatsächlich die These, es wird 3 bis 5 große Sprachmodelle geben, auf denen dann alles basiert. Und die machen ja, und das haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesagt, da kommt ja ganz viel einfach Quatsch raus, ne? Also das ist einfach falsch, was da dann rauskommt. Das ist aber Text, der produziert wird im Internet, der dann die Basis bildet für weitere Erkenntnisse dafür, dass dann darauf trainiert wird. Also da muss es auf jeden Fall Regeln geben. Und Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat auch gesagt, wir brauchen jetzt dringend Regulierung. Und es ist so, vielleicht hättet ihr ein bisschen länger darüber nachdenken sollen, was für ein System ihr auf den Markt wirft und Nutzerinnen sozusagen an die Hand gebt. Und dann zu sagen, so jetzt muss aber dringend mal reguliert werden, ist auch, glaube ich, eine Sache, worüber man länger diskutieren kann, was in welcher Reihenfolge eigentlich sinnvoll ist.
Ja, ich würde gerne erstmal einen Punkt machen, der ganz einfach ist. Ich habe 40 Jahre bei der IBM gearbeitet und habe miterlebt, was in der Richtung alles passiert. Die Softwareentwicklungen, alles, was da ist, die Patente, die also weltweit jetzt von der IBM jedes Jahr gemacht worden sind. Man muss sich einfach vorstellen, die sind schon wesentlich weiter. Die Wirtschaft ist sehr, sehr weit und sie setzt es ja auch für sich ein. Ich denke aber, dass es für uns tatsächlich nicht das ganz große Thema ist, denn da werden ein paar Dinge verkauft und man muss es dann auch sehen. Das ist die Werbung irgendwo, die wir überall mitkriegen und die ja im Internet also extrem präsent ist. Aber der wesentlichere Teil ist tatsächlich, wofür verwenden wir es dann, wenn wir es eben halt dann jetzt also für die Bürger zugänglich machen. Und jetzt sind wir ja in Berlin. In Berlin haben wir ja eine Verwaltung, ja, die Franziska DeFi hat am 7. Februar eine Verwaltungsreform angekündigt. Und sie hat dabei gesagt, wir haben also 70 Vorgänge, die in den Bezirksämtern in irgendeiner Form abgewickelt werden. Und davon sollen, sagt sie, etwa die Hälfte schon digitalisiert sein. Ja, das heißt, wir merken das offensichtlich noch nicht. Ja, und wir wissen nicht, was dahinter steckt. Aber die Vorstellung ist, dass bis 2024 alle 560 Prozesse digitalisiert sind. Ja, und dann ist es natürlich eine Frage, wie funktioniert das? Und dann wird es dann da einfacher werden, weil ja dann die Datenbasis dafür eine andere ist, als wenn ich jetzt also im Internet irgendwas dann realisiert haben möchte. Ja, und ich finde, das ist eigentlich das Wichtige, dass wir unheimlich viel machen können und dabei wäre noch gut, also ich fand eben Beispiele sehr gut, das war also dann Straßen scannen, ja, also für das autonome Fahren, ja, scheint diese Prozedere schon da zu sein. Oder Google ist vor, ich weiß nicht, 10 Jahren rumgefahren und hat also alle Häuser aufgenommen, ja, die wir im Internet sehen. Ja, das heißt, die Technik kann sie umsetzen. Man kann damit natürlich auch logischerweise dann Prozesse vereinfachen. Und diese Vereinfachung hat viele Aspekte dann. Und ich will nur noch einen Punkt sagen. Ja, das Thema Personalausweis. Und einen Termin zu kriegen für den neuen Personalausweis. Ja, und das geht hier durch die Presse. Das ist ja eine Riesenkatastrophe. Jetzt könnte man überlegen, wir sind 80 Millionen in Deutschland. 8 Millionen werden im Jahr wahrscheinlich dran sein, weil alle 10 Jahre muss der ja erneuert werden. Das war also dann sowas macht. Ich glaube, dass die meisten gar nicht wissen, wann ihr Personalausweis ausläuft. Und wie toll wäre es eigentlich, wenn jeder Bürger so 3 Monate bevor der ausläuft eine Information kriegen und gesagt wird, pass auf, du kriegst jetzt den und den Termin und dann kriegst du da, man muss ja ein paar Dinge dann mitbringen, man muss ja auch 10 Euro dafür bezahlen. Ja, wenn man das machen würde. Und dann merkt man, dass solche Dinge ja auch natürlich eine unheimliche Effizienz haben. Ja, weil es die Verwaltung in die Lage versetzt, auch Gegebenheiten dann zu lösen, die nicht so einfach sind.
Danke. Ich kann dich insofern beruhigen. Ich war genau in dieser Situation und ich bekam einen Brief. Man glaubt es kaum. Von der Verwaltung. Okay. Endlich jetzt.
Du, Simon, hast auch eine Frage?
Hi, ja, auch danke von mir für den tollen Vortrag und für den spannenden Input. Was ich mir jetzt noch gefragt hatte, war die Positivbeispiele, die ihr jetzt genannt habt, waren für mich eher naturwissenschaftlicher Natur. Ne? Also irgendwie einen Riss zu erkennen, da gibt es, glaube ich, nicht einen gesellschaftlichen Einfluss auf die KI, die das entscheidet. Also wie kann man diese gesellschaftlichen Faktoren, gibt es irgendwelche Beispiele, wo das gut funktioniert oder in welchem Spannungsfeld befinden wir da? Also bei jeder sozialen Frage ist da die KI immer von Gesellschaft geprägt. Welche Modelle gibt es da, um das ein bisschen aufzulösen? Wenn ihr da eine Antwort drauf habt.
Also wir haben das Thema ja schon so ein bisschen angeschnitten gehabt im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarktmodell. Also ich würde sagen, Julia hatte einen sehr guten Punkt, sozusagen, was die Ausbildung angeht. Ne? Dass also die Gesellschaft für Informatik, für die ich arbeite, steht natürlich für Informatikunterricht ab der 5. Klasse. Aber dabei ist sozusagen ganz wichtig, eben einfach nicht nur Anwenderwissen zu vermitteln, das sowieso nicht, auch das Schaffen der Systeme, aber eben und sozusagen ein ganz wichtiger Bestandteil ist eben auch immer dieses Verständnis dafür, für die gesellschaftlichen Auswirkungen der Systeme. Und das muss sozusagen ganz tief verankert sein, sprich sozusagen Teil des Informatikunterrichts in der Schule sein, aber dann auch eine Rolle spielen bei der Ausbildung an den Universitäten, damit die Leute, die solche Systeme bauen, von vornherein das mitdenken. Und dann sozusagen nochmal den anderen Punkt aufgegriffen, wenn man Systeme unbedingt denn bauen will in so kritischen Bereichen, dann müssen die auf jeden Fall ausreichend getestet und sozusagen durchleuchtet sein. Da machen sich jetzt vor diesem Hintergrund dieses AI-Acts, dieser europäischen Gesetzgebung, gerade ganz viele Leute Gedanken darüber, wie das denn so aussehen kann, wie man so einen Test macht und wie ihr euch alle denken könnt oder irgendwie auch vielleicht vom Auto-TÜV wisst und so. Im Endeffekt, irgendwo wird sicher auch mal was übersehen werden. Perfekt ist sozusagen kein Testsystem. Das heißt also, das nur nochmal, um zu sagen, egal wie gut man da sozusagen testet, wichtig ist, dass die Leute mit der richtigen Einstellung rangehen und sozusagen von vornherein. Also wenn du jemanden hast, der so ein System beauftragt oder baut, der rassistisch ist, dann wird halt auch ein rassistisches System bei rauskommen. So, da hilft sozusagen dann alles nichts.
Ja, da wollte ich gerne kurz nachhaken, weil du Informatikunterricht gesagt hast. Ich hatte tatsächlich in der Schweiz in der 7. Klasse oder so Informatikunterricht, es war irgendwie okay, Laptop, Computer an, Computer aus. Und ich bin studierte Ethikerin und ich frage mich eher, sollten wir nicht mehr Ethik reinholen als
Ethik in die Informatik.
Ethik in die Informatik holen, als die Leute grundsätzlich in die Informatik, also nicht, dass ich das bashen will, aber ich frage mich, wo bleibt die Ethik in der Ausbildung und in dem ganzen, ja.
So viel. Es muss tatsächlich zusammengedacht werden. Ne? Also die Ethik braucht ihren Raum in der Informatikerin-Ausbildung, in der Schule und auch in der Hochschulausbildung, auf jeden Fall. So, also so komplex und gesellschaftlich bestimmt, wie die Systeme sind. Beispiele haben wir jetzt gerade wieder gehört. Geht's gar nicht mehr ohne.
Wie gesagt, das muss zusammengedacht werden. Und es ist halt kein technisches Problem. Die Technologie ist ja da. Das ist nicht das Problem. Du hast gesagt, Kompetenzaufbau ist das eine. In den Verwaltungen braucht man die Kompetenz, die brauchen sie aber in der Gesellschaft auch, in der örtlichen Gemeinschaft. Auch da gibt es echt gute Ansätze mittlerweile. Ulm ist mal so ein Beispiel mit dem Verschwörhaus, auch wenn das ein bisschen kritisch diskutiert wird.
Zum Beispiel, man sagt das immer so, Bildung
ist wichtig. Dass sie Kreativwerkstätten auch machen, wo sie die Bürger und Bürger einladen, sich mit Technologien auseinanderzusetzen beispielsweise. Ja, das funktioniert. Stadt Mörs ist ein gutes Beispiel. Wir haben vorhin gerade Schulunterricht gesagt, meine Tochter ist 10 und 14, zwei Töchter. So richtig Umgang mit Daten oder wie man mit IT umgeht, lernen sie eigentlich nicht sozusagen. Wir haben jetzt, wenn ich die gute Verbindung zu Mörs habe, die haben immer so ein Hackday beispielsweise und geben dann auch Workshops zum Thema Open Data, wie programmiert man kleine Roboter etc. Fahren wir hin, das kommt immer gut an. Das fehlt mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, fehlt mir das im Schulunterricht. Solche Dinge, das kompensiert dann beispielsweise die Kommune, finde ich super gut, muss man ganz ehrlich
sagen. Das zieht sich ja durch alle Ebenen, also nicht nur bei den Schulen, sondern auch in der Forschung. Ich weiß, die Helmholtz-Gemeinschaft, die hat diese extra Schools eingerichtet, in denen sie Data Scientists und Fachdomains, also Wissenschaftsdisziplinen wie Biologie, Ozeanforschung, Medizin zusammenbringt mit Data Scientists. Und das Spannende finde ich eigentlich, dass diese beiden Wissenschaftsdisziplinen erstmal lernen müssen, einander zu verstehen, zu begreifen, wie kann denn überhaupt so eine KI funktionieren, wenn sie was mit Biologie machen soll oder mit Meeresforschung. Und das ist also überhaupt nicht banal, sondern das ist richtig kompliziert und muss sozusagen Schritt für Schritt in Meetings erarbeitet werden. Es muss erstmal eine Sprache aufgeblättert werden. Was verstehe ich denn überhaupt unter Daten und was ist überhaupt relevant für den Bereich? Und das heißt, es zieht sich ja im Grunde von ganz unten bis ganz, also bis zu einem ganz hohen Level, ne?
Vielleicht nur den einen Punkt dazu. Und ich finde genau deswegen, weil es so ist, man lernt es sozusagen von der Anwendung aus, von dem, wo das erste Mal auch irgendwie so, das betrifft mich, das hat was mit mir zu tun. Das ist nicht nur irgendwo da draußen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Kompetenzen in den Verwaltungen haben und nicht Berater beauftragen, die dann irgendwas beraten, um dann am Ende ein Produkt irgendwie abzuliefern, sondern dass wirklich diese Kompetenz dort auch vorhanden ist, wo die Leute mit den Themen arbeiten. Und um nochmal meinen Lieblingsbereich der Wohlfahrt aufzumachen, da ist es genauso. Also ob es jetzt die Kita-Plätze sind, was ja oft auch irgendwie in der Wohlfahrtsträger dann hat, oder ob es Kinder- und Jugendhilfe ist, ob es Schuldnerinnenberatung sind, da ist das Wissen über das Fach ja bei denjenigen, die tagtäglich mit den Menschen zusammenarbeiten. Und wir brauchen da das Wissen, wie kann eigentlich mein Lebensumfeld, mein Arbeitsumfeld, die Probleme, die ich tagtäglich habe, unterstützt werden durch eine Technologie und nicht andersrum.
Und man bräuchte eigentlich auch dort so multiprofessionelle Teams, also sozusagen Mix zwischen Data Scientists und den Leuten, die sich halt genau mit dieser sozialen Arbeit beschäftigen.
Das ist so ein richtig guter Ball hingespielt, weil genau sowas wollen wir machen bei uns im Projekt, dass wir eine Art von Fellowship machen, wo tatsächlich in die Wohlfahrt Leute kommen mit Tech-Expertise, aber auch mit Design-Expertise, mit UX-Perspektive und die zusammen Produkte entwickeln, weil dann kann es tatsächlich auch Gemeinschaftsprodukt werden. Und also das, was wir wirklich wissen, es geht immer um Menschen und dass Menschen sich verstehen. Und deswegen genau, das ist total richtig. Am Ende ist es die Frage, welche Sprache sprechen wir und wie können wir uns gegenseitig irgendwie erklärbar machen, wie wir die Welt sehen.
Hallo zusammen. Und zwar meine Frage wäre, ihr hattet ja schon gemeint, dass wir ein Problem haben, dass die Datensätze, die verwendet werden für das Training von so neuronalen Netzen, ja meistens nicht divers genug ist oder oft nicht divers genug. Ist es überhaupt ethisch vertretbar, wenn wir zum Beispiel dann Datensätze nehmen und die künstlich diverser gestalten, oder ist es vielleicht sogar auch sinnvoll, dass wir irgendwie sie diverser gestalten, also da auch da eventuell sogar künstliche Intelligenz einsetzen, um die Datensätze diverser zu gestalten? Ist es erstens sinnvoll und ist es auch vielleicht überhaupt ethisch bedenklich?
Es kommt darauf an. Ich würde jetzt die Juristenantwort oder Juristinnenantwort geben. Es kommt total darauf an, was für Daten sind das, in was für einem Kontext ist das, sind das personenbezogene Daten. Ist doch das, also sozusagen das Ergebnis, die Frage, die uns dann interessiert, ne? Also können wir eine diverse Welt abbilden, wo wir wissen, dass halt Diversität oft nicht genug wirklich überall vorhanden ist bei uns in den verschiedenen Machtpositionen? Und deswegen gibt's da, glaube ich, mal gucken, keine Antwort drauf, die sagt ja oder nein, sondern es kommt halt total auf den Kontext an.
Ja, die Frage ist ja auch, die Sensibilität auch zu haben, welche Daten brauche ich eigentlich, um mein Problem zu lösen? Beispielsweise, wenn ich jetzt das für eine Personalauswahl nehme, muss man sich ja die Frage stellen, brauche ich überhaupt Daten zum Geschlecht? Brauche ich Daten zum Alter? Und wenn ich die rauslasse, dann kriege ich vielleicht auch schon bessere Ergebnisse. Also vielleicht. Also sich wirklich mal bewusst damit auseinandersetzen, Kompetenzaufbau wieder, bewusst mit auseinanderzusetzen, welche Daten brauche ich eigentlich auch zum Training und hinterher zur Umsetzung der KI und welche brauche ich nicht? Also eine bewusste Entscheidung. Ne? Auch die Diskussion müssen wir führen.
Ich glaube, die KI-Systeme, über die wir so reden, die wir jetzt da so im Kopf haben, sind eigentlich alle richtig elaborierte Statistik. Und so könnte man es sozusagen auch betrachten. Und ich weiß nicht, wer im Rahmen seines gegebenenfalls Studiums auch mal eine Statistikvorlesung belegen musste, da stellt sich sozusagen dieses Problem, sage ich mal, eigentlich schon länger, dass man verzerrte Datensätze hat, gerade in Deutschland irgendwie auch mit Ost-West. Irgendwie manchmal machen wir so Befragungen, hat man irgendwie Westdeutschland völlig überrepräsentiert. Und da gibt es sozusagen auch statistische Methoden, das auszugleichen, die man jetzt in etwas elaborierterer Form auch dann eben bei den entsprechenden KI-Modellen anwenden kann. Also da würde ich schon sagen, ist ein großes Potenzial drin, mit diesen Daten die zu tunen, um Verzerrungen rauszukriegen. Er setzt aber keinesfalls diese anderen zwei Punkte, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, also das Testen und Auditieren der Systeme und aber, um es sozusagen nochmal auf das Tablett zu bringen, sozusagen die entsprechende ethisch und gesellschaftlich die Gesellschaft berücksichtigende Ausbildung der entsprechenden Leute, die die Systeme entwickeln.
Was ich auch einen sehr spannenden Punkt fand, war von der Annika Krämann, mit der Kollegin, mit der ich gesprochen habe, die sagte auch, naja, es ist halt umgekehrt auch so, man kann das nutzen, man kann genau diese Biases nutzen, um sichtbar zu machen, welche Biases wir haben. Also wenn eben dieses AMS rauswirft, dass Frauen sowieso chancenlos sind, wenn sie kleine Kinder haben, macht das ja ein gesellschaftliches Problem sichtbar und seine extreme Dringlichkeit, die zu lösen ist. Das heißt, es ist immer auch, fand ich, auch einen guten Punkt, ist ein Hinweis darauf, wo sich Gesellschaft politisch mit auseinandersetzen muss. Es gab aber noch eine Frage. Morgan.
Keine Frage, sondern eine Ergänzung, weil ich mich persönlich viel mit KI und Diversität beschäftige und ich schon finde, es gibt so viel krasses Zeug, aber warum reden wir darüber nicht? Weil die Menschen nicht die Sprachkenntnisse haben, um die Quellen darüber zu lesen. Also zum Beispiel, was mich am meisten beeindruckt hat 2021, war in Afrika Masakane, was in Südafrika entstanden ist, aber panafrikanisch ist, wo sie sagen, hey, DeepL und Google Translate benutzen wir alle, wenige wissen, das ist eine KI. Aber diese KI, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, ist so wichtig. Daten sind eben von sehr wenigen Menschen geschrieben und werden vor allem von sehr wenigen Menschen verwaltet und gespeichert. Und die eben gesagt haben, okay, wir müssen einfach dem Internet afrikanische Sprachen beibringen und durch Machine Learning einfach erstmal sagen, okay, hier sind die Bantu-Sprachen, lernt es, wir geben euch die Daten, wir werten Quellen aus, machen unglaublich viele Freiwillige international. Finde ich voll berührend, solche Geschichten. Werden hier nicht wahrgenommen, sind aber krass und auch sehr groß geworden. Also nur mal vielleicht so als Ergänzung, was ich total cool finde, was du eben auch gesagt hast, eben mit den Datensätzen. Dazu wollte ich auch nochmal sagen, es gab ja so Apps, iGaku hieß es, glaube ich, bevor Lensa groß geworden ist und DALL-E, vor 2 Jahren war das Ding, wo man auch schon so Renaissance-Selfies von sich machen konnte, alles so geil. Und dann, ich habe es zum Beispiel auch gemacht und da wurde so alles, was in meinem Gesicht nicht kaukasisch ist, einfach ausgefiltert und kaukasisch gemacht und es liegt halt an einem rassistischen Code, wo gesagt wird, alles, was halt blond ist und hell, ist schön. Und jetzt, im Vergleich zu dieser Erfahrung, finde ich, dass DALL-E und zum Beispiel Midjourney und Stable Diffusion schon so viel gelernt haben. Muss man ja auch mal crediten. Also, dass wenn man jetzt zum Beispiel eingibt, a handsome young man, dann wirst du ja nicht mehr automatisch weiß, wie das früher immer war, sondern der ist ganz oft of color oder nicht nur 56 Kilo schwer. Und das, also nur mal also ich finde es auch cool. Also es ist ja nicht so, dass im Silicon Valley nur weiße Menschen sitzen. Da sitzen auch mega viele Menschen aus den asiatischen und afrikanischen Staaten. Also ich sehe da irgendwie auch, so, muss man auch mal sagen. Also es wird ja auch besser.
Danke. Ich habe noch eine letzte Frage dann. Und zwar, ihr habt gesagt, es müssen viele Player in der Gesellschaft zusammen sich hinsetzen und darüber beraten und gemeinsam entscheiden, nach welchen Kriterien wollen wir solche Systeme bauen, wie wollen wir sie einsetzen. Ganz schlicht, wie funktioniert das denn bisher? Also wie sind es immer noch vor allem EntwicklerInnen, die entscheiden, wie diese Systeme gebaut werden? Oder ist man da schon etwas mehr in diverseren, also vielfältigeren Teams, die wo auch Technikphilosophen mit drin sitzen oder eben die AnwenderInnen der entsprechenden Branchen? Gibt es da schon erste Ansätze, das so ein bisschen auch zu systematisieren?
Also ich glaube, Softwareentwicklung ist inzwischen wesentlich komplexer als Gewerk, um mal so einen Begriff aus einer ganz anderen Domäne zu benutzen, als es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag. Und da sitzen sozusagen bei jedem etwas größeren Projekt, sitzen da nicht einzelne Entwicklerinnen rum und überlegen sich so, was sie machen, sondern es gibt sowas wie Produktmanagerin, Product Owner, es gibt AuftraggeberInnen, also sozusagen, es gibt da einfach institutionell ganz viele verschiedene Rollen, die auch inzwischen wirklich Leute mit diversen verschiedenen Hintergründen ausfüllen. Du hast ja sozusagen ganz am Anfang ein bisschen meine Bio angeschnitten. Ich habe auch mal Produktmanagement gemacht, obwohl ich eigentlich Politikwissenschaftler von der Ausbildung bin. Genau, und dabei bin ich sicher auch nicht der Einzige gewesen. Ne? Und insofern, ich glaube, ist nicht, das Problem ist nicht, dass es sozusagen diese Informatikwelt auch an anderen Perspektiven dahingehend fehlt, sondern mehr, nee, andersrum. Es ist, weil du gefragt hast, sozusagen von der Definition des Ganzen, dass da ist sozusagen weniger das Problem, sondern dann, glaube ich, bei den Leuten, die sich dann die konkreten Lösungen ausdenken. Und das, vielleicht war jetzt meine Antwort dann doch auch nicht so zielführend, weil, manchmal passiert es beim Reden, dass man, also, Punkt eins war sozusagen, es gibt eigentlich bei der Definition des Softwareentwicklungsprojektes gibt es andere Perspektiven, aber dann bei der Entwicklung tatsächlich natürlich Leute mit Informatikerinnen-Hintergrund sind da schon dominant und da kommt man aber, glaube ich, ja nicht drum rum, weil es einfach eine handwerkliche Fähigkeit ist, die an der Stelle gebraucht wird, aber und ich wiederhole mich sozusagen, die Ausbildung selber muss auf jeden Fall interdisziplinärer werden und dass Leute, die vielleicht jetzt, wie du vorhin gesagt hast, Ethik studiert haben, vielleicht jetzt überlegen, ich studiere Ethik mit einem Anteil Informatik oder sozusagen mehr so einen Verschnitt machen und dann auch diese Rollen einnehmen. Ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen verrannt in der Antwort.
Nee, am Schluss hast du es nur aufgefangen, war prima.
Ich kann mitgehen. Also ich würde es auch sagen, ich glaube in der Diskussion auch um einzelne Services, um einzelne Lösungen, die es gibt, ist es schon zum Teil gut aufgestellt. Aber es hat natürlich, weil es oftmals einfach ein IT-Projekt ist, logischerweise eine Dominanz von IT. Die Frage ist, müssen wir in jedem Projekt, was KI ist, sozusagen diese Diskussion neu führen oder braucht es nicht Überbau sozusagen? Und da haben wir auch, wir haben Ethikkommission etc. Es wird ja darüber diskutiert sozusagen und es braucht halt Standards, an denen wir uns orientieren müssen. Die sagen ja auch, jetzt kann jede Kommune hingehen und sozusagen auch mit den Bürgerinnen und Bürgern etc. diskutieren. Aber es muss ja nicht sein, sozusagen. Man muss sich schon darüber im Klaren sein, wie weit will man mit KI gehen. Aber das muss man einen Tacken größer denken, meiner Ansicht nach.
Nehmen wir jetzt noch das letzte Wort, KI-Standards mit auf, weil das ist, also wenn ihr Standardisierung hört, dann denkt ihr doch bestimmt, es ist richtig aufregend oder ist euer Lieblingsthema, könnte nicht spannender sein. Müsste so sein, weil tatsächlich ist die KI-Regulierung, die wird jetzt in Brüssel verhandelt, da sind jetzt Trilog-Verhandlungen, das sind super politische Prozesse, wirklich definiert, was dann in der Umsetzung relevant wird, wird in Standardisierungsorganisationen, die zu einem Minimalteil von zivilgesellschaftlichen Organisationen und eben Mitwirkenden da vertreten sind, sondern das hauptsächlich Wirtschaft, die ja auch ganz viel Ahnung davon haben, wie man sowas standardisiert und alles. Aber in sowas, was so gar nicht auf unserem alltäglichen sozusagen Horizont ist, Standardisierungsorganisation, das ist manchmal so faszinierend, wo Macht ist. Und da muss auf jeden Fall was getan werden, dass da halt mehr diverse Blickwinkel zusammenkommen und mehr gesellschaftliche Akteure dann auch vor Ort sind.
Also es gibt ja ein paar, glaube ich, die da mit drin sind, wie Algorithm Watch oder sowas, die, glaube ich, da auch gerade in Brüssel sich jetzt mit an den Debatten beteiligen. Das ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die so ähnlich wie Abgeordneten Watch eben schaut, was gibt es da für neue Systeme, wo liegen die Schwierigkeiten, die sich da auch mit Studien in solche Verfahren ein.
Also voll, und die machen Algorithm Watch, macht großartige Arbeit, aber das ist der politische Prozess. Und ich meine wirklich den Standardisierungsprozess, also DIN A4 Blatt, ne, dass das immer gleich groß ist, da liegt ein Standardisierungsprozess hinter und wahrscheinlich wollte niemand von euch in diesem Gremium mit dabei sitzen, um zu sagen, sind es jetzt einen Millimeter mehr oder weniger, und da ist aber wahnsinnig viel Macht drin zu entscheiden, ist es jetzt so oder so, und diese Debatten, diese Umsetzungsdebatten werden in den nächsten Monaten, sobald es durch ist, auf der politischen Ebene und da hinzugucken, das ist, glaube ich, total wichtig. Und jetzt Standardisierung als letzten Satz sozusagen so eine Debatte zu haben, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber das zeigt halt eben, Macht ist manchmal an Stellen wichtig, wo man gar nicht hinguckt.
Deshalb ist die Macht auch so groß.
Ja. Ist nicht besser.
Gut, vielen lieben Dank. Toll, dass ihr da wart. Und ihr könnt unser Heft lesen und in die Tiefe gehen, wenn ihr noch wollt, in die Breite. Wir haben versucht, ganz viel davon aufzugreifen. Aber ich finde, hier haben wir nochmal ganz neue Perspektiven auch bekommen. Es war toll, dass ihr da wart. Ihr hört die Diskussion auch nochmal im Podcast, den Bianca fertig machen wird und der in den nächsten Wochen erscheint. Und ansonsten sage ich, ganz, ganz lieben Dank und noch ein schönes Get-Together und mit Musik und mit Drinks natürlich. Tschüss!
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact. Für noch mehr konstruktive Hintergrundberichte und gute Nachrichten geh auf goodimpact.eu.